wie wir im Deutschen sagen, im Zelt angekündigt wird, dann heißt es wenn Sie es in Deutsch übersetzen, auf jeden Fall im Französischen, nicht eine Evangelisation im Zelt, sondern eine Evangelisation unter dem Zelt. Man versteht sich unter dem Zeltdach. Aber das Zelt ist beides, über uns und um uns. Das Wort, das hier gebraucht wird, wenn ich es richtig habe, ist Zelten, damit die Kraft Gottes zelte. Und jetzt ist die Frage, welche Präposition wollen wir gebrauchen? Über oder um? Ja? Beides. Deshalb habe ich so wiedergegeben. Über mir zelte bzw. da sei und um mich her. Die Kraft Gottes soll mich bedecken. Das wie ein Zelt, es soll mich bewahren. Daher habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an übermütiger Behandlung, an Nöten, an Verfolgungen, an Schwierigkeiten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kräftig. Dann bin ich dynamisch. Dynamik ist übrigens nicht Dynamitkraft, nicht explosive Kraft. Das Wort Dynamit ist schon eine potenzierte Übersetzung des Griechischen. Dynamis im Griechischen ist einfach Können und wird an sehr einfacher Stelle einfach für Können gebraucht. Aber eben alles Können, was gerade damit jeweils gemeint ist. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, was die Anwendung betrifft. Also, die Mittel sind Gottes in der Heiligung. Er bestimmt die Mittel. Aber auch das Wirken, drittens jetzt, wenn Gott heiligt, bestimmt er den Maßstab, die Mittel. Sein ist das Wirken, das eigentliche Wirken in der Heiligung. Gott ist es, der die Heiligung bewirkt, und zwar als Dreieiniger. Der Vater ist daran beteiligt, der Sohn und der Heilige Geist. Vom Vater kommt alles her, Hebräer 9 und 10. Er ist es, der den Sohn sendet. Der Sohn sagt, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Das Erste tut er weg, um das Andere aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt. Das heißt in dem Evangelium, dass Gott zu Wege bringt. Er ist die Quelle. 2. Korinther 5, 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er handelt hier. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, der Vater, gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. An beiden Stellen aber, in Hebräer oder an 3, 2. Korinther 5, 21 und 1. Johannes 1, Vers 9, ist aber auch der Sohn tätig. Der Sohn lässt sich senden, der Sohn wird zum Opfer für uns, 2. Korinther 5, Vers 21. Er ist das Sühnopfer, es ist sein Blut, das für unsere Sünden tilgt. Also in der objektiven Heiligung am Kreuz ist er da als der Handelnde oder der an sich handeln Lassende. Zuerst geht es also hier um seine Tat am Kreuz. Das Blut Jesu Christi ist es, das von aller Sünde reinigt. Er lässt sich opfern. Deshalb sagt er in Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Christus geht diesen besonderen Weg, damit wir aus der Sünde herausgeholt würden. Darum sagt Paulus, dass die Gläubigen in Christus Geheiligte sind. 1. Korinther 1, Vers 2. In dem Geheiligten, der diesen Weg ging, sind wir geheiligt. Oder durch seinen Namen, 1. Korinther 6, Vers 11, durch seinen Namen sind sie Geheiligte. Der Schreiber an die hebräischen Christen, also wieder Hebräer, Kapitel 2, Vers 11, sagt es so, sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, hier ist es Jesus, der heiligt, der heiligt und die geheiligt werden, wir, sind alle von einem, dem Vater, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Also Jesus heiligt. Und zwar, wenn dieses Heil zur Anwendung kommt, zuerst in seiner objektiven Heiligung, dann später in der Anwendung. 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut außerhalb des Tors gelitten. Petrus sieht die Heiligung durch den Sohn auch am Kreuz geschehen. 1. Petrus 4, Vers 1. Da also Christus am Fleisch für uns gelitten hat, rüstet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, weil der im Fleisch Gelittene mit Sünden abgeschlossen hat. Am Kreuz stirbt Christus für unsere Sünden. Wir sind im Fleisch Gestorbene, wenn wir an Christus glauben. Das am Fleisch gestorben sein hier, oder gelitten haben, Entschuldigung, ich muss hier etwas eingehen auf die Bedeutung hier. Noch einmal. Da also Christus am Fleisch für uns gelitten hat, dieses Kapitel 4, Vers 1, dieses schließt sich an Kapitel 3, wo er in Vers 18 davon gesprochen hat, dass Christus für uns gestorben ist. Petrus aber, wenn er das Wort Leiden gebraucht, schließt oft den Tod mit ein. Zum Beispiel, ich glaube, es ist Kapitel 1, Vers 11. Die Propheten haben gesprochen von den Leiden des Christus und von seiner Verherrlichung. Das heißt, der Tod, das Sterben ist mit einbezogen in den Begriff Leiden. Jesus erleidet den Tod, ebenso auch in der petrinischen Verkündigung am Pfingsttage. Er erleidet den Tod. Der Tod ist eine Form des Leidens. Er hat die Banden des Todes erlitten. Das heißt, wenn Petrus hier sagt, Christus hat für uns gelitten, dann denkt er nicht nur an die Peitschhieben oder an die Nägel, mit denen er gekreuzigt wurde. Er denkt an den Tod selbst. Folglich haben wir auch so zu denken bei unserem Leiden, wenn er von unserem Leiden spricht. Da also Christus am Fleisch für uns gelitten hat, rüstet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Welcher Gesinnung? Mit der Bereitschaft zu leiden, mit solchen Leiden, die zum Tode führen. Das heißt, bereit sein zu sterben. Warum solche Gesinnung? Begründung. Weil der im Fleisch gelitten hat, mit Sünde abgeschlossen hat. Dieses wird oft so ausgelegt, als hieße es, wenn jemand leidet, ein Christ leidet, ja, das führt dazu, dass er von der Sünde lässt. Nun, es wäre schön, wenn das der Fall wäre. Aber es ist nicht die Empirie. Und das will auch nicht Petrus sagen. Er hätte hier nicht die Wahrheit gesprochen. Nicht jeder, der leidet, hört schon auf von Sünden. Das Leiden hat genauso eine zwiefache Folge wie die Güte Gottes. Die Güte Gottes hat die Absicht, uns von Sünde abzubringen und zu Buße zu führen. Aber das ist nicht immer die Folge. Man sündigt ganz schön weiter, wenn man die Güte Gottes erlebt. Auch Christen. Ebenfalls auch die ernste Sprache Gottes hat nicht immer, machen Sie ruhig Krankenhausbesuche oder Sterbebettbesuche, da hören Sie allerlei Bitterkeit sehr oft. Nicht alle leidenden Christen sind aufgeweicht worden, sind locker geworden für den Herrn. Manches Bittere wurzelt da. Da der Ernst Gottes kann und muss nicht automatisch schon oder wird nicht immer zur Buße führen, obwohl das die Absicht Gottes ist. Er will, dass dieses Mittel dazu führt, dass Menschen weich werden für ihn, sensibel werden, loslassen von irdischen Dingen. Aber manche halten dennoch fest. Was Petrus hier meint, ist, dass wenn man wirklich gestorben ist, dann ist man los. In Holland besuchten wir Freunde und er erwähnte solche Christen, die behaupten würden, dass mit der Taufe dann der alte Mensch gestorben sei, mit der Untertaufe also. Wir würden großen Wert darauf legen. Er sagt, das stimmt allerdings nicht. Nur freilich, wenn man bei der Untertaufe 2 oder 3 Minuten unter Wasser bliebe. In Schottland pflegte man früher eine Hinrichtung als eine Rechtfertigung zu bezeichnen. Und das geschah oft frühmorgens, vielleicht gerade vor Sonnenaufgang. Das war der Zeitpunkt der Hinrichtung, des Erhängens. Und dann konnte man vielleicht später in der Zeitung lesen, so und so wurde heute Morgen früh gerechtfertigt. He was justified. Das heißt, das Gesetz hat seinen Lauf genommen. Der Kriminalität des Verbrechens oder dem Verbrechen wurde abgerechnet, ja. Jetzt geschah Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Dieser Mensch ist kein Sünder mehr. Ja? Er hat gebüßt für seine Schuld. Jetzt ist er frei. Allerdings, welch ein Preis, ja? Und das auch natürlich nur vor dem irdischen Gericht. Petrus hat hier dieselbe Lehre wie Paulus. Ist Christus für mich gestorben, dann bin ich gestorben. Ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. So schlussfolgern wir 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Ist Christus an meiner Stelle gestorben oder hat er gelitten und ist gestorben, dann habe ich gelitten und bin ich gestorben. Folglich juristische Stellung, nicht praktisches Erleben notwendigerweise, sondern zunächst einmal eine Stellungnahme. Wir haben hier genau Römer 6. Haltet euch dafür, dass ihr mit Christus gestorben seid. Ist Christus für mich gestorben, dann bin ich gestorben. Wenn ich gestorben bin, dann bin ich kein Sünder mehr und dann bin ich auch keineswegs verpflichtet, dem Ruf der Versuchung zu folgen. Ich bin nicht verpflichtet. Ich kann ruhig Nein sagen, beziehungsweise, wie das kleine Kind sagte, dann schicke ich Jesus an die Tür, wenn die Versuchung klopft. Das ist der richtige Weg. Aber wir brauchen uns gar nicht mehr zu melden, weil der im Fleisch Gelittene mit Sünde abgeschlossen hat. Diese Gesinnung soll bei uns sein, in der Praxis. Aber nur weil ich am Kreuz als Christus starb gestorben ist, die objektive Heiligung, die objektive Rettung, da beginnt es. Johannes betont, dass alle gegenwärtige Reinigung nur aufgrund des vergossenen Blutes geschehen kann. Auch er sagt es so, 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Der Sohn vollzieht diese Handlung am Kreuz. Er ist aber auch tätig, selbst tätig. Nicht nur die Grundlage bildet er, er selbst wird als der Tätige gesehen im Leben des Gläubigen, wenn er mich heiligt. Dass es so ist, nicht in der Heilswende zum Beispiel, wird in Epheser 5 gesagt, auch im Leben des Christen dort, ich wies schon einmal darauf hin, dass dort von Waschen und Heiligen gesprochen wird. Das Waschen geschieht vor dem Heiligen, in dem Fall, weil das Heiligen dort als etwas im Verlauf des Christenlebens gesehen wird. Also Heiligung in beiden Stellen, Waschung, Heiligung in dem Sinne, in der Wiedergeburt und Heiligung im Leben eines Christen. Aber auch der Heilige Geist, der Dritte in der Dreieinigkeit, hat eine Rolle in meiner Heiligung. Die Rolle des Heiligen Geistes bezieht sich nur nach den Schriftstellen, die ich gefunden habe, auf die subjektive Heiligung. Ich Ich wüsste nicht, dass es einen Text gäbe, der von einer objektiven Heiligung durch den Heiligen Geist spreche. Aber in der subjektiven Heiligung ist er tätig. Das liegt auch in dem Programm Gottes, wenn wir es so nennen können, in dem Heilsprogramm Gottes. Es kommt vom Vater her, der Sohn erarbeitet es für uns und der Heilige Geist wendet es an. Tut dieses in der Heilswende wie auch im Leben des Gläubigen. Petrus spricht schon davon in 1. Petrus 1, 1 und 2. Das beginnt schon vor der eigentlichen Bekehrung, wo er uns um uns wirbt. Auch Jesus sagte, er würde überführen von Sünde und so weiter. Aber dann gerade in der Wiedergeburt ist er es. Römer 8, 1 und 2. Es ist keine Verurteilung für die, die in Christus sind, denn der Geist, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, machte mich frei. Das geschieht in der persönlichen Heilswende. Römer 8, 1 und 2. Es ist dann jetzt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Grundsätzlich ist ein Bruch durch den Einzug des Geistes eingetreten. 13 bis 15 in Römer 8 ebenfalls, da wird das Handeln des Geistes gezeigt. Römer 8, 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Wenn ihr aber vom Geist bewegt, die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, der Geist führt uns in dem Prozess der Heiligung, werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Auf Anlass des Geistes. Begründung, jetzt Vers 14. Vers 14 wird sehr schnell beim Auswendiglernen abgelöst von Vers 13. 14 bezieht sich zunächst auf den Heiligungsprozess, ist aber natürlich allgemein Wahrheit im Leben des Christen. Denn so viele von Gottes Geist Geleitete sind, diese sind Söhne Gottes oder erzeigen sich. Es stellt sich heraus, dass sie Söhne Gottes sind, nicht, dass sie dadurch das werden. Wer Sohn Gottes ist, der hat den Geist Gottes, denn er hat den Geist des Sohnes Gottes, Galater 4. Und dieser Geist führt in die Heiligung, denn er ist der Heilige Geist und deshalb der heiligende Geist. Aber was tut dieser Heilige Geist noch? Vers 15. Denn ihr empfingt nicht einen Geist der Sklaverei oder der Versklavung, der wiederum Anlass zur Angst gäbe, sondern ihr empfingt einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir schreien, Abba, das heißt Vater oder Vati, Papa, das heißt das familiäre Ansprechen Gottes. Dieser Geist führt zum Gebet. Damit wird auch gezeigt, dass das Beten im Heiligen Geist zur Heiligung beiträgt. Der Anteil Gottes also, er bestimmt den Weg, er selbst ist der Wirkende. Groß B, der Anteil des Menschen. Der Mensch ist nicht ganz unbeteiligt an seiner Heiligung. Er ist aufgerufen zu handeln. Hans Bruns sagte einmal, wir können ganz zur Ruhe kommen, weil Jesus unsere Heiligung ist. Wir können nie zur Ruhe kommen, weil Jesus unsere Heiligung will. Beides ist da. Menschen haben Anteil an ihrer Heiligung, indem sie erstens auf sich selbst Acht geben und zweitens auf andere Acht geben. Erstens also hat man auf die eigene Heiligung zu achten. Römer 14, Vers 12, so wird dann jeder für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen müssen. In der Heiligung müssen wir heilige Egoisten sein. ich zuerst. Jesus sagt, nicht der andere hier zuerst mit seinem Splitter, du mit deinem Balken kommst erst dran. Bei dir muss die Heiligung beginnen, von dir aus gesehen, nicht beim anderen. Allerdings, wer zuerst mit gewissen Einzelproblemen fertig wird, das wird schon der Herr bestimmen. Deshalb variiert dieses Programm der Heiligung bei verschiedenen Christen. Denn beim einen kommt dies erst dran, beim anderen kommt das erst später dran. Und inzwischen haben sie einander zu tolerieren, ja? Römer 14 und 15. Auf welche Weise hat der Christ oder der Mensch auf seine Heiligung zu achten? Klein a, das beginnt in der Buße. Und zur Buße gehört einiges. Ich will hier wieder näher eingehen auf diese Frage, besonders in Bezug auf das Heiligungsleben. Buße beginnt in der Erkenntnis. A1. Erkenntnis von Sünde und des Ernstes der Sünde. Von Sünde und dem Ernst der Sünde. Jesaja 59, Verse 1 und 2. Siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, so dass er nicht auf euch hört. Sünde durchbricht die Gemeinschaft mit Gott. Die kleinste Sünde kann unser Verhältnis vernebeln. Solche Verse muss man sich vorhalten, sich selbst, und sie auf einen einwirken lassen, um zu sehen, wie ernst Verschuldung ist. Jeremia 3, Vers 13 trägt auch dazu bei. Jeremia 3, Vers 13. Nur erkenne deine Missetat. Gott will, dass man sie erkenne. Dass du von Jahwe, deinem Gott, abgefallen bist und zu den Fremden hin und her gelaufen bist unter jeden grünen Baum. Spricht von der Hurerei. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht Jahwe. Man ist von Israel weggelaufen und man soll seine Sünde erkennen. Nicht nur Einzelsünden. An Einzelsünden kann man oft seine ganze Sündhaftigkeit erkennen, aber dazu muss es kommen. Und oft ist es so, dass in der Bekehrung dieses nicht zur Genüge erkannt wird. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht bekehren kann. Man muss nicht sich selbst ganz erkennen. Das werden wir auch nie, bis Jesus kommt. Aber eine tiefere Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit erfolgt oft im Leben des Christen. Da sieht man manches, das man bei der Bekehrung noch nicht gesehen hatte. Bei Paulus ist das so, Römer 7, Vers 18. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Gutes nicht zu Hause ist. Dort wohnt es nicht. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Bewirken des Edlen und Trefflichen gelingt mir nicht. Deshalb muss er sich auf den Herrn verlassen. Mir gelingt es nicht. Ich habe nicht genügend Kraft, um gegen dieses Gesetz der Sünde anzukommen. Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien aus dem Leibe dieses Todes? Jesus Christus. Ich danke Gott, durch Jesus Christus wird es geschehen. Unseren Herrn. Aber nicht bevor ich auferstehe bzw. Sterbe. Kapitel 8, 6 bis 8. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Das heißt, die Orientierung nach dem Diesseitigen. Das sich verlassen auf die Lebensdynamik des Diesseitigen. Fleisch ist von Gott geschaffenes, ist zunächst etwas Gutes, ist das geschöpflich Lebende. Der Christ hat sich nicht danach auszurichten, sondern an den Schöpfer, der durch den Heiligen Geist in ihm Wohnung aufgenommen hat. Die Gesinnung des Fleisches, die Orientierung nach dem irdisch-dynamischen, ist tot. Jedes Mal. Die Gesinnung des Geistes, das heißt, dass sich ausrichten nach dem Geist, nicht nur in momentanen Winken, alles, was mit dem Geist zu tun hat. Der Geist beherrscht das Heilsleben. Er ist der Herrscher dieses ganzen Gebietes, dass wir jetzt im Heil stehen dürfen, des ewigen Lebens, des Evangeliums. Man richtet sich nach ihm aus, nach der neuen Lebensweise, nach dem neuen Programm Gottes. Na, er ist das Gesetz, das das Alte als Regime, als Herrscher ersetzt. Die Gesinnung des Geistes, die Ausrichtung nach ihm, bedeutet Leben und Friede, weil nämlich die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das darf man nie vergessen. Mein Fleisch trägt den Dolch unter dem Mantel. Ich bin ein Feind in mir, in meinem Fleisch, gegen Gott. Das Fleisch, losgelöst vom Schöpfer, ist von der Sünde gekennzeichnet, vom Fall gekennzeichnet, und das steht in Feindschaft gegen Gott. Denn dem Gesetz Gottes ist das Fleisch, ist die Gesinnung, Entschuldigung, nicht untertänig. Die Orientierung, die Denkweise, die sich nach dem irdischen, diesseitigen orientiert, die ist gottfeindlich. Denn sie vermag es gar nicht. Was vermag sie nicht? Sie vermag sich nicht, dem Gesetz Gottes untertänig zu machen. Unmöglich. Das Gesetz kann zwar befehlen, aber das Fleisch gehorcht nicht, die Gesinnung des Fleisches gehorcht nicht. Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Man beachte den Ausdruck im Fleisch, in Kapitel 7 auch gebraucht. Der Ausdruck hier im Fleisch seiend, Paulus unterscheidet Gesinnung nach dem Fleisch und im Fleisch seiend. Er unterscheidet in Vers 9 den im Geiste Seienden von dem im Fleisch Seienden in Vers 8. Das ist Christsein. Im Fleisch zu sein, als wir noch im Fleisch waren, das heißt, als ich noch nicht Christ war. Jetzt ist man nicht im Fleisch als Lebensraum. Man hat zwar Fleisch, man hat das Fleisch bei sich, ja, aber es muss nicht bestimmen, weil man nicht mehr dies als Lebensraum hat. Man hat den Geist als Lebensraum und man soll sich nach ihm orientieren. Sondern die im Fleisch sind, das heißt die Nichtchristen, vermögen Gott nicht zu gefallen. Insofern ich als Christ immer noch Anteil habe am Fleisch, wird es schwer für mich sein, in der Heiligung, in der Gottwohlgefälligkeit zu leben. Aber da das Fleisch nicht mein Lebenselement ist, ist es nicht mehr bestimmend in meinem Leben. Es muss meine Lebensweise nicht mehr bestimmen. Gottlob, ich bin losgelöst worden, Vers 2, von diesem Gesetz des Todes, der Sünde des Todes. Ich werde jetzt bestimmt vom Heiligen Geist. Deshalb möglicherweise die Handschriften, die den Zusatz in Vers 1 haben, den zweiten Teil, der oft weggelassen wird, sehr wahrscheinlich doch in den Grundmanuskripten vorhanden war. Das ist gut möglich. Denn das scheint Paulus doch irgendwie zu beachten. Es wäre dann in zweifachem Sinne zu verstehen. Einmal in der persönlichen Heilswende, dass man nicht, da es geschieht die grundsätzliche Ausrichtung, man wandelt nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, dann muss es aber in der Praxis da sein. Aber das ist ein textliches Problem. Galater 5, Vers 17. Galater 5, Vers 17. Das Fleisch gelüstet wider den Geist. Der Geist gelüstet wider das Fleisch. Das heißt, die Verlangen, die Begierden, die Wünsche des Geistes stehen kontradiktorisch gegen die Wünsche des Fleisches. Diese zwei kollidieren aufeinander. Diese aber sind einander entgegengesetzt, so dass ihr nicht das tut, was ihr selbst wollt. Nicht wir bestimmen, sondern entweder das Fleisch oder der Geist. Und wir bestimmen, wer herrschen soll, das schon. Aber wir sind nicht die, die eigentlich tun, was sie wollen. Wir müssen immer untertänig sein. Deshalb sagt Paulus in Römer 6, entweder sind wir Sklaven der Sünde oder wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. In beiden Fällen Doulos-Dienst, Sklavendienst. Wem man sich unterstellt, dessen Sklave ist man, sagt Paulus. Man ist nicht sein eigener Herr. Wir müssen also unsere ganze Verdorbenheit erkennen, wenn es zur Buße kommen, rechten Buße kommen soll. Das muss immer wieder gezeigt werden. Gott kennt das Innere eines Menschen. Das zeigen viele Stellen der Schrift, zum Beispiel Psalm 66, Vers 18. Das könnte man hier notieren. Ganz besonders Psalm 139, wo der Psalmist zeigt, wie er in der Meditation zu diesem Ergebnis kommt, dass er vollkommen durch und durch verdorben ist. Und nur der Herr kann ihn auf den Weg des Heils führen. Danke. Ich wäre überhaupt dankbar, wenn man das übernehmen könnte.